herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Jules Eid und wie immer darf ich euch als Moderator dieses Formats begrüßen. Und wie immer bin ich nicht alleine da, sondern kann direkt auch Alex Trücker begrüßen. Hallo Alex.
Hallo Julius, servus. Es geht endlich wieder mit der Champions League weiter. Gefühlt 2-3 Monate Pause, nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich so. Und jetzt geht's wieder richtig zur Sache. Wir haben ein ganz besonderes Topspiel, zwar nur 4 Spiele die Woche zu besprechen, weil ja das Achtelfinale gesplittet ist, dafür aber ein richtiges Kracherspiel, das so groß ist, dass es gefühlt wie 2 Spiele wirkt, nämlich PSG gegen Real Madrid.
Das steht ganz oben auf der Agenda heute, zwar so weit oben, dass wir sogar noch einen Gast mit ins Boot holen, einen richtigen Experten für den französischen Fußball. Damit werden wir gleich einsteigen, dass wir dann quasi mit dir und ihm die volle französisch-spanische Fußballexpertise an den Start bringen können und dann auch mal ausführlicher tatsächlich über so ein Einzelspiel reden. Und dann im Anschluss werden wir die anderen 3 Spiele, die in dieser Woche noch stattfinden werden, diskutieren. Da sind ja auch einige schöne Spiele dabei und die Bayern müssen ran nach der Niederlage gegen Bochum. Wir haben auch Inter-Liverpool und dann haben wir auch noch die Dortmunder im Einsatz in der Euroleague. Heißt, wir werden auch noch 3 weitere ausgewählte Spiele der Euroleague besprechen, um das Ganze dann ein bisschen abzurunden. Die wird ja am Donnerstag stattfinden und wir haben sonst nur 4 Spiele. Das war uns persönlich ein bisschen zu wenig. Wir wollen ja auch uns einfach lang genug unterhalten, damit ihr was von dieser Podcast-Episode habt und wir was davon, dass wir uns hier unterhalten dürfen überhaupt. Deswegen, das machen wir, nachdem ich ein paar Hinweise losgeworden bin. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und ja, die Angaben, die wir hier machen, die Quoten, das sind Angaben ohne Gewähr, weil sich eben von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern können. Das erstmal vorweg. Zusätzlich, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch eben auch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Und jetzt machen wir direkt weiter mit dem ersten Spiel. Wir haben schon groß angekündigt, toller Gast da und PSG gegen Real Madrid steht auf dem Programm. Und damit wollen wir dann auch zum ersten Spiel in unserer gemeinsamen Besprechung der Europapokalspiele ja vorankommen heute. Und das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist vielleicht das prestigeträchtigste, das mit den größten Namen. Da gibt es auch viele Geschichten drumherum, über die wir sprechen werden. Und wir haben sogar einen tollen Gast dafür da. Alexis Menuch, der Frankreich-Experte von DAZN, ist für uns mit am Start. Hallo Alexis erstmal.
Hallo in die Runde.
Und damit sind wir tatsächlich ja sehr, sehr gut aufgestellt für dieses Duell zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid. Zwei großen Vereinen mit großen Namen und damit eben auch mit Alexi und mit Alex, zwei absolute Experten für die jeweiligen Länder, aus denen die beiden Mannschaften kommen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir dieses Gespräch hier zustande bekommen können. Dann eben auch, denke ich, eigentlich schon mit dem ersten Blick erstmal auf die einzelnen Mannschaften anfangen, bevor wir gucken, was das alles fürs Zusammentreffen bedeutet. Da würde ich erstmal in die Runde stellen und vielleicht auch gleich Alexi fragen, ob du das auch so siehst. Wenn man erstmal nur auf die letzten Ergebnisse guckt, dann sieht man bei PSG ja eigentlich, dass zumindest in der Liga alles nach Maß funktioniert. Wir haben da wieder 4 Siege in Folge, man hat den 13-Punkte-Abstand in der Tabelle. Real wankt da ja deutlich mehr im Moment, holt auch mal ein Unentschieden. Die Siege sind knapper, es läuft nicht mehr ganz so rund, würde ich sagen, wie in anderen Phasen der Saison. Aber in welcher Phase der Saison befindet sich PSG gerade? Ist man gerade so gut drauf, wie es die Ergebnisse naheliegen?
Überhaupt nicht. Die Saison beginnt jetzt für Paris Saint-Germain und zwar an diesem 15.02.21 Uhr. Weil, du hast es gesagt, Paris steht souverän in der Tabellenspitze, wird auch französischer Meister, nachdem man letzte Saison nur Vizemeister wurde. Aber spielerisch hat Paris Saint-Germain in dieser Saison in 2 Spielen überzeugt. 2 Spielen von gut 25, wettbewerbsübergreifend. Das war eine Halbzeit gegen Manchester City in der Gruppenphase zu Hause und zuletzt beim amtierenden Meister in Lille beim Kantersieg. Aber ansonsten, spielerisch gesehen, stellt man unter Mauricio Pochettino, dem Trainer, keine Fortschritte fest, sondern keine Handschrift. Und das ist schon besorgniserregend, was das Niveau dieser Mannschaft betrifft, weil man hat die Mannschaft wie noch nie verstärkt im letzten Sommer mit Messi, mit Ramos, mit Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma und so weiter. Und noch nie hatte Paris Saint-Germain in seiner noch jungen Geschichte, 50 Jahre alt, ist dieser Verein einen so starken Kader. Aber spielerisch sind auch die Fans, die machen sich auch große Sorgen. Und wenn sie ins Stadion gehen, die dürfen jetzt wieder alle ins Stadion in Frankreich, sind die überhaupt nicht zufrieden, was Paris zeigt und leistet. Und morgen muss eine ganz andere Einstellung gegen Paris, gegen Real Madrid, muss eine ganz andere Körpersprache um die Erwartungen zu erfüllen, weil ich will da nicht vom Aussprechen, aber wenn Paris gegen Real Madrid ausscheidet, okay, es ist Real Madrid, aber es ist erst im Achtelfinale bei diesem Kader, dann drohen Paris Saint-Germain einige unruhige Tage und Wochen.
Diese Diskrepanz ist ja richtig interessant, ne? Dass du 13 Punkte Vorsprung hast in der Liga und trotzdem herrscht diese latente Unzufriedenheit, weil die Leistungen nicht gut sind. Ich gucke ab und zu tatsächlich auch das ein oder andere Paris-Spiel, vor allem wenn sie Sonntagabend ein Topspiel haben. Und auch ich aus der Ferne, auch wenn ich sie nicht annähernd so genau betrachte wie du, aber ich stelle das auch fest, dass der Fußball nicht gut ist. Also sie gewinnen immer wieder, vor allem durch späte Tore, gerne in der 90., in der 89., in der 93., aber sie überzeugen sehr, sehr selten. Also das ist auch mein Fazit aus der Ferne, auch wenn ich einen Bruchteil der Spiele sehe. Also diese Diskrepanz ist schon sehr interessant und ich glaube, das erhöht den Druck sehr vor diesem sehr schweren Spiel gegen Real Madrid.
Ja, sind vor allem individuelle Aktionen. Wo wäre Paris Saint-Germain ohne Kylian Mbappé in dieser Saison? Ich glaube nicht, dass sie Erster wären in der Liga alleine. Ich glaube nicht, dass sie sogar in der Champions League überwintert hätten. Mit City, mit Leipzig und Brügge. Messi ist in Paris überhaupt noch nicht angekommen, hat 2 Tore in der Liga, muss man sich vorstellen. Weißt du besser als ich, bei Barca mindestens 35, glaube ich. Ja. Allein in der Primera Division. Und Neymar ist seit November verletzt, ist morgen im Kader gegen Real, aber wird nur für einen Kurzeinsatz, wenn überhaupt, reichen. Ist eher fürs Rückspiel in Bernabeu geplant. Und Mbappé spielt die Saison seines Lebens. Also er ist wirklich super drauf, hat sich toll entwickelt, ist momentan der Chef, spielerisch gesehen, in dieser Mannschaft. Und er freut sich auch auf seinen gültigen Verein. Er will da richtig glänzen, er will sich zeigen. Und es ist ganz einfach. Paris wird nur weiterkommen, wenn Mbappé super drauf ist. Und falls der Herr Alaba zum Beispiel gleich beim ersten Tackling den Mbappé ein Bein bricht, dann ist Real schon vom Rückspiel qualifiziert fürs Viertelfinale.
Also diesen klassischen Turnaround, den man vielleicht in der Leistung braucht, den traust du jetzt Paris auch nur bedingt zu, weil man, ich sag mal, man hat ja immer mal das Gefühl, gerade jetzt in der Liga, wenn man auf die Ergebnisse guckt und so, wahrscheinlich müssen sie auch nicht ihren schönsten Fußball spielen, um am Ende ihre Pflicht zu erfüllen und sie warten alle auch auf diese Champions League-Hymne, aber wenn man sich so lange dann vielleicht doch auch einlullt und noch nicht wirklich diese Fortschritte auf dem Feld gesehen hast, glaubst du jetzt nicht, dass wir da auf einmal ein gänzlich anderes PSG sehen als den Rest des Jahres morgen?
Ich glaube, wir werden morgen das wahre Gesicht von PSG sehen, weil ich bin relativ optimistisch, was Paris Saint-Germain betrifft, weil ich habe schon vorher gesagt, es waren bis jetzt Trainingsspiele für PSG im Kopf, zumindest der Spieler in der Liga geht es relativ locker zu, auch wenn viele Siege, wie der Alex schon betont hat, in der Nachspielzeit geholt wurden, gegen Lyon, jetzt gegen Rennes wieder am Freitag. Aber morgen ist es eine Art andere Sportart für Paris Saint-Germain. Man will sich ganz anders vorbereiten. Die Einstellung wird eine komplett andere als in den letzten Wochen. Es kommt der größte Verein aller Zeiten in der Champions League in den Prinzenpark, ausverkauft, Riesenstimmung morgen auf dem schönsten Rasen Europas. Und da werden sich diese Spieler von Pochettino endlich mal zerreißen, egal wie die heißen. Auch Hakimi, der zuletzt geschwächelt hat, hinten rechts gegen seinen Ex-Verein, wo er nicht beliebt war und dass ihn dann der nicht mit ihm gerechnet hat, das hat er bis heute nicht vergessen. Marquinhos, der Patron, der treueste Pariser, will es auch allen zeigen. Die große Frage, wer steht im Tor? Der Weltklasse Navas oder der Weltklasse Donnarumma? Auch das eine unnötige Baustelle eigentlich bei PSG, aber Paris hat es schon in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass man in der Champions League über sich hinauswachsen kann. Wichtig war dieser Einzug im Finale vor 2 Jahren, weil man hat endlich mal das Achtelfinale aus Drama und Trauma vor allem hinter sich lassen können, weil, erinnert euch, vor 3 Jahren schied Paris sang- und klanglos und eher, wie soll ich sagen, es war schon relativ peinlich gegen die B- oder C-Mannschaft von Manchester United, zu einem Zeitpunkt, wo Paris alles gewonnen hat und auch spielerisch überzeugen konnte damals. Dieses Jahr ist es umgekehrt, man überzeugt nicht spielerisch, aber ich traue dieser Mannschaft zu, wirklich morgen eine Leistungsexplosion zu schaffen.
Aber das ist ja interessant, weil im Endeffekt hast du bisher gesagt, die Saison ist enttäuschend, sie sind kein funktionierendes Team, keine Mannschaft, sie sind irgendwo dysfunktional. Kannst du dann jetzt im Spiel des Jahres sofort den Hebel umsetzen oder umlegen, wenn du bisher enttäuscht hast und jetzt in dem einen Spiel oder in 2 Spielen, wo alles drauf ankommt, kannst du dann plötzlich wirklich den Hebel switchen und jetzt die beste Leistung abrufen. Ich stelle mir das schwierig vor, um ehrlich zu sein. Plus es ist ja auch Real Madrid, also ist ja auch der vielleicht mit schwerstmögliche Gegner.
Aber der Unterschied zu den anderen Traditionsvereinen, Real Madrid, Bayern München und Co., ist Paris Saint-Germain kein Fußballverein, sondern eine Stadt. Und in dieser Mannschaft hast du nur Individualisten eigentlich. Und die sind nur nach Paris gekommen. Ich rede jetzt von den ausländischen Topstars der letzten Monate und Jahren, Messi, Neymar und Co. nach Paris gekommen, um diese Mannschaft endlich mal auf dem Thron Europas zu schießen oder zu führen. Und die werden morgen, wie gesagt, im Kopf ganz anders drauf sein, weil morgen ist das erste Spiel in der K.O.-Runde mit so einem Gegner, den du nie unterschätzen kannst. Es ist für die einfach eine, da beginnt wirklich die Saison morgen Abend und ich traue der Mannschaft wirklich zu, weil wenn Paris morgen komplett enttäuscht und 0-4 runtergeht, dann kann der Laden gleich zumachen.
Das liegt ja wahrscheinlich auch ein bisschen daran, wie Real Madrid auftreten wird, wie sich das Spiel dann morgen gestaltet noch. Deswegen würde ich sagen, lass uns auch noch mal ein bisschen den Blick nach Spanien werfen. Da sahen die letzten Ergebnisse, ich habe es ja schon in der Anmoderation angedeutet, Alex, nicht mehr ganz so überzeugend aus. Ich hatte gerade, sagen wir mal, vor dem Jahreswechsel das Gefühl, dass Real sehr gut in der Saison war, auch für mich fast überraschend gut unter Ancelotti unterwegs. Ergebnisse haben gestimmt, Benzema weiter super drauf, Vinicius absoluter Schlüsselspieler in dieser Saison. Jetzt die letzten Spiele, wenn es Siege waren, eher knapp, auch mal unentschieden, weil die Offensive etwas lahmt, auch jetzt natürlich vor dem wichtigsten Spiel der Saison, vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um ein bisschen in der Leistung nachzulassen. Benzema auch noch ein Fragezeichen hinter, ob wir den überhaupt fit oder überhaupt, ja, sagen wir mal zu 50% fit morgen im Spiel schon sehen können. Wie blickst du denn gerade auf Real und wie die drauf sind, Alex?
Es gibt tatsächlich viele Parallelen zwischen beiden Vereinen, finde ich. Die offensichtlichste ist, der eine Superstar ist bei PSG angeschlagen, Neymar, der andere bei Real Madrid auch, Karim Benzema, hat jetzt 2 oder 3 Spiele verpasst, wird wahrscheinlich gerade so fit werden, aber halt nicht fit genug, um wahrscheinlich von Anfang an oder 90 Minuten bei 100% zu sein. Also das ist eine kleine Parallele, dass einfach ein super, super wichtiger Offensivspieler fehlt. Die andere Parallele ist so die Ligaform aktuell, nämlich man holt die Ergebnisse, man fährt die Punkte ein, man überzeugt aber selten. Und das ist auch bei Real Madrid der Fall. Sie lassen natürlich mehr Punkte liegen als PSG. Also sie spielen immer wieder mal unentschieden. Jetzt gegen Villarreal wieder nur ein 0-0. Schweres Auswärtsspiel natürlich, aber Punkte hast du liegen gelassen. Zu Hause gegen Elche gab es ein 2-2 vor 10 Tagen. Da haben sie auch enttäuscht und haben durch ein sehr spätes Tor überhaupt das 2-2 erst geholt. Also auch da wieder Parallele zu PSG. Durch späte Tore Punkte retten. Also die andere Parallele ist, in der Liga spielerisch enttäuschen sie irgendwo auch, aber man weiß natürlich, bei Real Madrid liegt der Fokus auf der Champions League. Ne? Das ist ihr Wettbewerb, das ist ihr Ein und Alles. Und deswegen kann ich mir auch bei Real Madrid sehr gut vorstellen, dass sie den Schalter umlegen, dass sie eben sagen, in der Liga machen wir mit 70-80% Einsatz, holen wir die Punkte, sind Tabellenführer, werden trotzdem Meister. Aber in der Champions League, da kommt die richtige Leistung dann auf den Platz zu Trage. Und das ist das Spannende und das ist die Parallele. Und deswegen ist dieses Spiel, finde ich, auch so schwer und unvorhersehbar am Dienstag. Also das ist ein packendes Spiel mit 2 launischen Divas, so nenne ich es mal.
Das wirkt ja, das könnte auch ein Finale sein eigentlich. Ja. Ja. Das könnte auch ein Finale sein eigentlich. Auch von der Entwicklung her, wie gesagt, Real Rekord. Sieger in diesem Wettbewerb, Paris Saint-Germain in den letzten 2-3 Jahren, die Mannschaft, die am konstantesten war, vielleicht mit Bayern zusammen und City, und eine Mannschaft, die jetzt im Achtelfinale ausscheidet, und das hat Real relativ oft getan vor ein paar Jahren, ich glaube 4-5 Mal in Folge damals, eine Mannschaft von Paris sowieso, eine Mannschaft, die so früh ausscheidet mit so einem Namen, das macht die Saison kaputt, weil wenn Paris jetzt zum Beispiel am 9. März ausscheidet in Bernabeu, dann hast du noch 10-11 Ligaspiele. Treten die überhaupt noch an? Sind im Pokal ausgeschieden in Frankreich?
Körperlich ja, mental wahrscheinlich eher nicht so. Also ja, vor allem mit Blick auf Messi und Co. Ne? Auch für Neymar, glaube ich, auch wenn er aktuell verletzt oder angeschlagen ist, für die zählt die Champions League. Ne? Die Liga ist denen egal.
Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Ausgangslage vor so einem Spiel, wenn man quasi über beide Mannschaften sagt, eigentlich geht jetzt für die richtig die Saison los mit diesem Spiel. Wir sind schon quasi in der zweiten Hälfte der Spielzeit. Aber da sieht man eben auch nochmal, was die Clubs für eine Erwartungshaltung mitbringen. Ich würde so langsam auch mal gucken, dass wir so Richtung Tipps kommen bei dem Ganzen. Hätte aber vielleicht noch abschließend einmal die Nachfrage an Alexi. Auch bezüglich Lionel Messi, der ja durchaus auch bei Real Madrid, sage ich mal, bekannt sein dürfte noch aus den letzten Jahren. Wir haben jetzt Mbappé als wichtigsten Spieler genannt, Messi erst 2 Tore in der Liga. Wie erlebst du ihn trotzdem in den letzten Monaten und traust du ihm auch zu, dass er immer noch dieser Spieler ist, der auch so ein Spiel wie morgen tatsächlich alleine entscheiden könnte.
Dafür ist er auch geholt worden. Die Frage war, ist er in der Lage, wie sein Lieblingsfeind, in Anführungszeichen Ronaldo, auch bei einem anderen Verein zu glänzen? Messi war 21 Jahre lang in Barcelona, kommt jetzt in einer anderen Stadt, andere Fußballphilosophie, andere Menschen, andere Mentalität. Er war jetzt 4 Monate im Hotel, zwar Luxushotel, schöne Suite, keine Frage, aber mit seinen 3 Kindern, Frau, war es nicht einfach. Da musste er schon damit kämpfen. Dann war es ein bisschen zu kalt, wir hatten nur 10 Grad in Paris plus, jetzt im Winter und nicht 20 wie in Barcelona, und das war für ihn auch nicht einfach. Und dann natürlich spielerisch, da ist eine ganz andere Gangart der Ligue 1 Verteidiger, die gehen richtig zur Sache, und es ist egal, ob der Gegner der Stürmer von Lens ist oder Messi heißt, da gibt es keine Gnade, und das musste er mehrfach schon die Erfahrung machen. Da war der Respekt der Gegenspieler, glaube ich, Alex, in Spanien ein bisschen anders, ein bisschen größer. Und so musste er sich dran gewöhnen, der Messi, und deswegen erklärt man nur diese 2 Tore. Jetzt spielt er gegen eine Mannschaft, die er sehr gut kennt. In den letzten Jahren hat er jedes Mal eine Klatsche abbekommen in der Champions League. Gegen Rom, gegen Liverpool, gegen Juventus Turin und zuletzt gegen Liverpool 0-4 und gegen die Bayern sowieso mit dem 2-8. Aber ich erinnere mich, letztes Jahr gegen PSG mit Barca 1-4 im Hinspiel, aus Sicht der Katalanen im Camp Nou, aber im Rückspiel war Barca fast nah dran, den Wunder zu schaffen, weil Messi überragend war. Und ich glaube schon, dass er so ein Spiel wieder über sich hinauswachsen kann. Und er muss auch die Kritik verstummen. Und es geht nur durch eine Weltklasseleistung morgen und in der spanischen Hauptstadt 3 Wochen später. Und das traue ich auf jeden Fall zu. Ob es nächstes Jahr noch klappen würde, weiß ich nicht. Aber es ist vielleicht sogar die letzte Chance, dass er in der Champions League nochmal es allen zeigt und dass er Ballon d'Or, dass er den doch noch verdient hat.
Das Schöne ist ja, er spielt ja gegen den spanischen Verein, den er sehr gut kennt. Und in einem Monat oder wann das Rückspiel ist, spielt er ja in Spanien. Also da ist es dann warm, da kennt er das Stadion, da kennt er die Anfahrt, da kennt er alles. Also im Bernabeu fühlt er sich wohler als jeder andere Spieler. Also von daher, für Messi ist das ein tolles Matchup grundsätzlich, ne? Gegen seinen Lieblingsgegner kann er spielen. Und deswegen traue ich ihm tatsächlich auch einen Motivationsschub zu. Denn auch was für Messi gilt, gilt für PSG, ne? Gegen Lens und gegen Valenciennes und wie sie alle heißen, da sind sie nicht so motiviert. Aber jetzt kommt Real. Und ich glaube, um jetzt langsam zum Tipp zu kommen, da werden wir ein verwandeltes PSG schon irgendwo sehen. Nichtsdestotrotz sollte man Real Madrid auch nie unterschätzen, weil die sind eiskalt. Also ich glaube, Real wird sich eher mal auf den Ball verzichten. Auch da wirst du 20 Minuten haben, wo die Madrilenen nur so hinten drin stehen und auf Konter lauern mit Vinicius und wie sie alle heißen. Und PSG wird den Ball haben. Und da ist die Frage, wie schnell zirkuliert der? Wie gut wird Messi eingebaut? Und nützen sie die Chancen? Weil dass sie Chancen kriegen, glaube ich, da sollte man von ausgehen.
Ich erwarte auch auf jeden Fall ein torreiches Spiel. Paris verliert selten zu Hause, egal in welchem Wettbewerb. Man weiß ja nie zu vergessen, meine Herren, die Auswärtstorregel ist ja existiert nicht mehr. Das heißt, auch wenn Paris morgen 3-0 verliert, kann noch im Rückspiel noch einiges los sein. Das ist nicht mehr so klar wie noch mit dem Abseits Auswärtstorregel. Also ich glaube schon, dass Paris, also ein torreiches Spiel werden wir sehen mit 2 Offensivmannschaften. Ich glaube schon, dass wir die Erwartungen erfüllen werden, die 2 Mannschaften, dass wir da wirklich Spaß haben im Spiel, und ich tippe auf ein 3-2 für Paris Saint-Germain.
Da steckt natürlich dann auch schon einiges drin. Klar, beide Teams treffen, ich glaube, das hat man bei euch beiden rausgehört, da liegen die Quoten dann auch so im 1,5er, 1,6er Bereich im Schnitt bei den Wettanbietern, also beide Teams erzielen mindestens ein Tor, sehr gut vorstellbar bei diesem Aufeinandertreffen. Ich natürlich dann auch die Over-Under-Wetten, wenn man sagt, da passiert viel. Gerade in einem K.O.-Spiel ist das relativ selten. Das heißt, die Quoten sind da relativ schnell auch ganz ansprechend für über 2,5 Tore. Also ein 2-1-Sieg selbst von Paris würde da schon 1,6er, 1,7er Quoten mitbringen. Über 3,5, was bei Alexis Tipp ja mit dabei wäre, da sind wir schon bei 2,5er Quoten. Also es wäre auch für den geneigten Tipper auf jeden Fall ein sehr lukratives Erlebnis. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es so abläuft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich PSG am Ende gewinnt, weil auch wenn sie es nicht oft bewiesen haben auf dem Platz, man muss einfach immer wieder auf diesen Kader gucken, sich anschauen, was da an individueller Qualität vorhanden ist. Und an einem ganz bestimmten Abend mit der richtigen Motivation kann man mit dieser individuellen Klasse sicherlich jeden Gegner schlagen. Real ist für mich in diesem Aufeinandertreffen ein bisschen der solidere Part, der über 2 Spiele vielleicht sogar den Vorteil hat. Aber beim Heimspiel PSG Die Saison geht für beide Mannschaften los, würde ich da sogar leicht in Richtung des Gastgebers mittendieren. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es kein torloser Sieg wird für die Hausherren. Und dann wollen wir es vielleicht noch abschließen mit Alex-Tipp.
Ja, gibt übrigens schöne Kombi-Wetten, die Alexis hier genannt hat. Also ein 3-2 heißt, PSG gewinnt und over 2,5 Tore. Da gibt es bei bwin beispielsweise eine 2,70 oder PSG gewinnt und beide treffen. Da gibt es sogar eine 3,40. Also richtig spannende Quoten, vor allem die 3,40. Ja, die finde ich auch sehr, sehr interessant. Denn es muss ja nicht 3-2 ausgehen. Ne? 3-1, ein 2-1 zum Beispiel wäre jetzt mein Tipp. Auswärtstorregel gibt es nicht mehr, also sonst wäre das 2-1 noch knackiger. Ich glaube, unterm Strich ist das schon so ein Ergebnis, ja, das irgendwie logisch erscheint auch. Also ich zu Null Spiel kann ich mir schwer vorstellen vom PSG. Gleichzeitig glaube ich, dass Mbappé und Messi so motiviert sein werden, dass die auch die tonangebende Mannschaft sein werden. Real wartet eher auf Konter und Vinicius ist aber auch so stark drauf. Also so ein 2-1, ne? Beide treffen und PSG gewinnt zu 3,40. Das ist ein lukrativer Tipp, finde ich.
Und es ist auf jeden Fall ein attraktives Aufeinandertreffen, was uns da erwartet für alle Fußballzuschauer. Das ist auf jeden Fall, ja, das sind die Partien, wo man schon die Champions League-Hymne hört, wenn man nur die Ansetzung liest. Und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir das heute ein bisschen ausführlicher besprechen konnten, dieses erste Spiel. Machen natürlich direkt weiter mit den anderen drei Partien in der Champions League, wollen aber erstmal Alexi jetzt entlassen. Der muss dann nicht noch mit uns als nächstes über Sporting gegen Manchester City reden, sondern wir sagen einfach erstmal danke, dass du da warst, Alexi.
Gerne Chelsea gegen Lille, aber das ist erst nächste Woche. In diesem Sinne, schöne Woche und viel Spaß euch.
Danke für deine Zeit. Schön,
Danke
dass du
für deine
dabei warst,
Zeit,
Alexi.
genau, vielen
Okay,
Dank
mach.
und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Spiel, danke. So, und damit haben wir also das erste Spiel jetzt wirklich ausführlich besprochen, Alex. Fand ich auch mal wieder eine schöne Abwechslung. Hatten einen Gast
Ja.
da, konnten nochmal aus verschiedenen Perspektiven so ein bisschen drauf gucken. Deswegen ist jetzt auch ein bisschen länger geworden, aber wie gesagt, ich glaube, das hat auch einen Mehrwert. Und
Das verdient
jetzt.
dieses Spiel ja auch, muss er auch sagen. Also es ist ja auch ein super
Absolut.
Spiel. Und dementsprechend, ja, der Rahmen war ganz nett, war mal cool. Hat mir gut gefallen. Toller Experte natürlich, Alexi.
Auf jeden Fall. Und wer da mehr sehen will, übrigens direkt kleiner Hinweis, Alexi ist auch im Videoformat der Wettbasis unterwegs gewesen, im Einsatz. Also auch da nochmal seine Meinung zu den anstehenden K.O.-Spielen in der Champions League, wer das sehen will. Beidfüßig heißt das YouTube-Format der Wettbasis, einfach auf YouTube unter den einschlägigen Schlagwörtern oder unter dem Namen des Formats natürlich zu finden und eben auch mit Alexi. Und wir machen jetzt weiter direkt mit dem zweiten Spiel in unserer Aufzählung, kommen also doch nochmal langsam voran in unserem Aufnahmeplan. Sporting gegen Manchester City. Es ist ja, Sporting Lissabon darf man nicht sagen, es ist wie Arsenal London. Das wurde mir jetzt doch im Laufe der Saison auch öfter, habe ich es gelesen. Also Sporting gegen City ist die richtige Ausdrucksweise, Alex. Und ich glaube, es ist auch die richtige Ausdrucksweise, wenn man sagt, es gibt einen deutlichen Favoriten.
Ja, es ist wesentlich klarer vorab als das Spiel PSG gegen Real Madrid, wo wir uns ja einig sind, dass es grundsätzlich ein Duell auf Augenhöhe ist. Das kann man über Sporting gegen City eher nicht behaupten. City, der ganz, ganz klare Favorit, das zeigt auch schon der Blick auf die Quoten. Da gibt es magere 1,30. Also da hätte ich persönlich mir irgendwie was Höheres erwartet, aber wahrscheinlich gerechtfertigt, oder? Dass City da im Hinspiel in Lissabon schon so deutlich favorisiert wird.
Ja, also es überrascht mich tatsächlich nicht. Ich sehe da schon eine große Leistungsspanne zwischen diesen beiden Mannschaften. Wir reden eben bei Sporting zwar über eine Mannschaft, die jetzt in der Gruppenphase sich unter anderem gegen BVB durchgesetzt hat, wo vielleicht nicht jeder mit gerechnet hat, aber eben über eine Mannschaft, die nominell nicht mal in einer Top-5-Liga Europas unterwegs ist, sondern aus der portugiesischen Liga kommt. Auf der anderen Seite haben wir City, die in der, ich glaube, auch da sind wir uns einig, Alex, eigentlich schwersten Liga des Kontinents und der Welt dominieren mal wieder mit 9 Punkten Vorsprung, zwar ein Spiel mehr, also Liverpool könnte noch auf 6 verkürzen, aber ich sag mal so, so langsam das Meisterrennen nicht nur anführen, sondern auch klarer Favorit auf den nächsten Titel sind und die einfach, ja, wie immer, wenn wir über City reden, selbst in der letzten Saison war das der Fall und auch davor, muss man sagen, das Guardiola City ist eines der besten Teams der Welt und in diese Schublade würde ich Sporting eben bei Weitem nicht packen. Also da ist schon eine große Spannweite zwischen diesen beiden Teams.
Die Spannweite ist enorm. Zuletzt City zwar mit einem Unentschieden in der Liga gegen Southampton, aber danach Brentford 2-0 locker besiegt und City gegen Norwich hat City auch standesgemäß mit 4-0 in der Fremde gewonnen. Also die lassen nichts anbrennen, die sind gut drauf, die spulen ihren Stiefel runter, die spielen ihr Spiel. Und ich fürchte, Ähnliches wird uns auch ja, am Dienstag um 9 in Lissabon oder ähnliches wird zu sehen sein in Lissabon. Es würde mich überraschen, wenn City dieses Spiel nicht gewinnt. Man sollte Sporting keinesfalls unterschätzen. Immerhin Zweiter in, also immerhin Meister geworden letztes Jahr in Portugal und aktuell auch Zweiter in der Tabelle. Jetzt das Spitzenspiel gegen Porto unentschieden gespielt. Das war Erster gegen Zweiter, das absolute Top-Duell. Also sie können schon mithalten. Sie haben ja auch den BVB hinter sich gelassen. Das ist, man sollte keinesfalls den Fehler machen und Sporting komplett unterschätzen und sagen, dass es, ne, Gegner den City einfach so weghauen wird. Aber nichtsdestotrotz ist City einfach so stark, dass es mich schwer überraschen würde, wenn Sporting da mithalten kann.
Ja, ich erwarte eher einen souveränen Auftritt von City halt. Es ist eben auch ein Spiel über beide Runden und wir haben nicht so eine Ausgangslage wie eben bei PSG Real, dass man trotzdem automatisch mit dem spektakulärsten Spiel direkt im Hinspiel rechnen muss. Ich glaube, man wird da sehr souverän am Ende seinen Job erfüllen als City und ich rechne damit, dass man, ja auch in der Liga sieht man es ja, 14 Gegentore nur, also auch die Defensive steht ja wie im letzten Jahr schon rund um Ruben Dias sehr gut und ich glaube, man wird hier relativ souveränen Sieg einfahren. Ich weiß, dass man bei diesen Dreiweg-1-3er-Quoten schnell aufs Handicap schielt. Ein 2-0 zum Beispiel halte ich auch für völlig solide und im Rahmen. Ja. Dennoch tue ich mich so ein bisschen schwer bei diesen Handicap-Tipps, weil ich eben glaube, dass City hier vor allen Dingen erstmal auf Kontrolle aus sein wird. Ja, und das Sporting gerade zu Hause eher noch die bessere Performance in beiden Runden jetzt hinlegen wird. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eher ein bisschen enger wird, als man vielleicht nur auf diesen Blick erwartet. Ich glaube, der Favorit wird seinen Job erfüllen. Das spektakuläre Spiel erwarte ich eher im Rückspiel Manchester. Deswegen tendiere ich tatsächlich eher in Richtung solcher Tipps wie Under 3,5, da gibt es noch 1,5er-Quoten, also dass wir hier eben nicht dieses absolute Torfestival sehen werden. Beide Teams treffen, da könnte ich mir tatsächlich auch ein Nein vorstellen, also dass das Sporting defensiv zwar gut gegenhält, aber City es dann doch eben gelingt, die zumindest kein Gegentor zu kassieren, gerade wenn sie eben mit 70-80% Ballbesitz das Spiel kontrollieren werden. Da gibt es bis zu 1,8er-Quoten. Ich glaube, in die Richtung würde ich so ein bisschen tendieren bei diesem Aufeinandertreffen.
Finde ich spannend, gehe ich tatsächlich mit. Was mir ins Auge sticht, ist der Tipp, Manchester City gewinnt und Under 3,5, also die Kombi, denn da gibt es eine 2,15. Und da sind wir beim Thema 2-1, wir sind beim Thema 1-0-Sieg oder wir sind beim Thema 2-0-Sieg von Manchester City. Und das sind so die drei Ergebnisse, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Also eben ne, solide den Job erfüllen, aber nicht Vollgas nach vorne. Pflicht quasi mit viel Spiel. Viel Ballkontrolle, aber auch mit einem Ergebnis, das ein bisschen was offen lässt fürs Rückspiel quasi, denn es gibt ja keine Auswärtstorregel mehr, also ne? 1-0, 2-0, 2-1, City sind so die Ergebnisse und da macht der Tipp, City gewinnt und over 3-5 zu einer Zweierquote, finde ich schon irgendwo Sinn.
Ja, ich glaube auch einfach, wie gesagt, wir machen jetzt direkt natürlich auch mit den anderen beiden Partien noch weiter diese Woche. PSG haben wir schon besprochen. Ich glaube tatsächlich, Sporting City ist das unspektakulärste Matchup so ein bisschen und da wird man tatsächlich genau das bekommen, was man irgendwie erwartet, nämlich dass die eine Mannschaft einfach souverän und dominant die höhere Klasse ausspielt, ohne ein wildes Spiel halt auch zuzulassen. Und das ist zum Beispiel eben auch eine Sache beim Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen, nämlich Inter Mailand gegen Liverpool. Da ist man sich bei Liverpool natürlich nicht immer hundertprozentig sicher, gerade auswärts dann auch noch, dass sie schaffen, kein wildes Spiel zuzulassen. Ich würde Inter natürlich auch im Moment mitten im Meisterrennen wieder in der Serie A Inter nicht unterschätzen, auch nochmal ein Level über Sporting sehen. Liverpool ist nicht ganz so ballbesitzdominant und kontrollierend wie City und deswegen sehe ich hier zum Beispiel schon mehr den Anlass darauf zu hoffen, dass wir auch im Hinspiel Spektakuläreres zu sehen bekommen.
Ah, bin ich mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Also ich glaube auch eher, beide Teams sind nicht so auf Spektakel aus. Nochmal, auswärts zur Regel gibt es natürlich nicht mehr, von daher können natürlich auch Mannschaften generell mehr riskieren. Aber ich fürchte, das werden beide nicht. Also ich bin da eher auch bei der Meinung, wenig Tore, wenig Spektakel, wenig Torchancen. Und die Entscheidung wird logischerweise aufs Rückspiel vertagt. Das ist so mein Gefühl bei Inter Liverpool.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich gehe dann eher, wenn ich so wild oder so sage, wäre bei mir hier schon das Gefühl, dass ich mir zum Beispiel eher ein beide Teams Treffen vorstellen kann. Also Entscheidung wird vertagt, weil es ein 1-1 ist oder weil es ein 2-1-Sieg
ist. Ja, aber es sind ja keine wilden Ergebnisse, wird. Ne?
Bitte?
Sind ja keine wilden Ergebnisse.
Nein, keine wilden Ergebnisse, aber es dürften sich für beide Mannschaften mehr Möglichkeiten bieten, als sich für Sporting bieten wird. Also das wollte ich eher damit sagen. Was ich trotzdem irgendwie interessant finde, ist, dass man hier natürlich auf Liverpool 2-10er-Quoten schon im Dreiweg bekommt, auch wenn ich völlig bei dir bin, dass ich glaube, Liverpool wird wahrscheinlich das Weiterkommen. Davon gehe ich schon aus. Erst in Anfield wirklich Ding festmachen, sind sie natürlich ja schon der kleine Favorit so ein bisschen, was die Qualität angeht, was die Möglichkeiten angeht, was die Champions-League-Auftritte angeht, die man auch von ihnen gesehen hat. Und jetzt hat man natürlich auch die Situation, dass nach dem Afrika-Cup Mané und Salah die Offensive doch wieder verstärken werden, neben einem Jota, der sich ja zu einem absoluten, ja fast schon Lifesaver irgendwie entwickelt hat mittlerweile. Also von der Firepower her traue ich Liverpool schon zu, hier vielleicht einen 2-1 Auswärtssieg mitzunehmen. Und das wäre natürlich mit diesen 2-10er-Quoten im Schnitt auch im Dreiweg schon ein sehr lukratives Ergebnis für den Tipper.
Vor allem ein super lukrativer Tipp mit einem super schwer zu tippenden Ausgang. Denn Inter ist die beste Heimmannschaft der Serie A, das sollte man nicht vergessen. Also wir haben jetzt hier PSG gegen Real Madrid als das super Top-Kracherspiel tituliert. Aber Inter-Liverpool steht diesem Duell nur in wenig nach, finde ich. Denn viel schwerer hätte es eben Liverpool nicht erwischen können. Inter letztes Jahr Meister, dieses Jahr bis zu diesem Spieltag waren sie auch Tabellenführer. Jetzt haben sie es just durch ein Remis in Neapel die Tabellenführung verloren gegen Stadtrivale Milan. Aber nochmal, super, super starke Mannschaft. Super heimstark, 9 der 12 Heimspiele gewonnen, 30 Heimtore erzielt in 12 Spielen, also fast 3 Tore pro Spiel zu Hause im Giuseppe Meazza. Also viel schwerer als das kann es für Liverpool im Achtelfinale wohlgemerkt ja kaum werden. Und deswegen muss ich zugeben, dass ich mich nicht wirklich traue, hier auf Liverpool zu setzen, weil ich glaube, das wird einfach brutal schwer und weil ich glaube, dass die Klopp-Elf mit einem Unentschieden auch sehr gut bedient wäre.
Ja, also im Endeffekt würde ich hier zum Beispiel diese 1-6er-Quote beide Teams treffen, dann vorschlagen, weil da eben auch dieses 1-1 drin ist, was ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen könnte. Und ich glaube dann, in Anfield hat Liverpool diesen Vorteil und auch die vielleicht höhere Klasse, aber in Mailand, im San Siro, wird Inter da vielleicht sogar so gegenhalten können, dass alles noch komplett offen ist. Da kann ich mir auch vorstellen, wäre ich sogar deiner Meinung. Deswegen, ja, mein 2-1-Gefühl wäre da auch drin, die Quote nicht mehr ganz so lukrativ, aber man hätte eben auch das 1-1 mit drin. Beide Teams treffen, 1-6er-Quote, da schiele ich sehr drauf.
Ja, ich gehe, glaube ich, tatsächlich aufs Unentschieden. Also besagtes 1-1 macht für mich viel Sinn. Liverpool ist so stark, es ist irgendwie schwer vorzustellen, dass Inter Liverpool schlägt, um ehrlich zu sein, weil sie so gefestigt sind, finde ich persönlich, weil Jota in grandioser Form ist. Du hast es angesprochen, also der ist wirklich klasse drauf. Mané und Salah sind zurück. Also, dass die nicht treffen, ist auch schwer vorstellbar. Gleichzeitig ist es für mich irgendwie schwer vorstellbar, dass Liverpool verliert und auch schwer vorstellbar, dass Inter hier nicht mindestens das Remis holt, weil sie so heimstark sind grundsätzlich. Also es spricht einfach sehr, sehr viel für dieses Unentschieden zu 360er, 370er Quoten. Das ist mein Tipp. Und dann Anfield Road sollte Liverpool normalerweise alles klar machen. Denn unterm Strich, man kann ja schon sagen, sie sind der Favorit in einem Topspiel auf europäischer Ebene. Aber die Reds sind der Favorit und über 2 Spiele mit Rückspiel Anfield sollte sich Liverpool durchsetzen.
Dann, ja, lass uns mal weitermachen mit den vermeintlichen Favoriten, die auch mal verlieren können. Die Bayern müssen in Salzburg ran und das müssen sie eben nach einer 4-2 Niederlage in Bochum. Dieses Spiel habe ich ja live auch beruflich verfolgen können und kann sagen, dass es für viel Verwirrung in jeglichen Redaktionen gesorgt hat, was da gerade in der ersten Halbzeit passiert ist. Also das war schon Wahnsinn zu beobachten, wie Bayern sich da tatsächlich 4 Dinger in Bochum eingefangen hat. Hinspiel konnte man ja 7-0 gewinnen gegen Bochum. Rückspiel verliert man 4-2. Und das ist ja auch so ein Kontrollverlust gegen vermeintlich kleinen Gegner, den man bei Bayern eigentlich im letzten Jahrzehnt sehr, sehr, sehr selten gesehen hat. Jetzt, ich nehme mal meine Antwort vorweg, stell danach die Frage erst an dich. Bin ich trotzdem der Meinung, dass wir in einem Champions League K.O.-Spiel gegen eine Mannschaft aus Salzburg jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern wirklich noch einmal diese Leistung abruft. Man muss das ganz klar als groben Ausrutscher verbuchen, meiner Meinung nach.
Tja, ich will was aufgreifen, was du vorhin thematisiert hast, nämlich das Stichwort wildes Spiel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier ein wildes Spiel bekommen. Denn die Bayern sind anfällig. Die Bayern haben 4-2 verloren in Bochum. Also jetzt auch nicht in Leverkusen, ne? oder Dortmund oder Leipzig, sondern in Bochum. Da musst du auch erstmal 4 Gegentore kassieren. Und die Salzburgers haben in der Champions League Vorrunde eine tolle, tolle Leistung gezeigt. Sie sind grundsätzlich natürlich wieder auf Meisterkurs mit 14 Punkten Vorsprung in der österreichischen Bundesliga, 15 der 19 Spiele gewonnen. Also das ist für die Bayern auch sehr, sehr unbequem. Salzburg hat erst 13 Gegentore kassiert, gleichzeitig natürlich die meisten Tore geschossen mit 44. Also als Bayern fühle ich mich da nicht so wohl, wenn ich jetzt mit diesem 4:2 Rucksack aus Bochum da nach Salzburg muss. Und die Salzburger wissen, die werden das Spiel natürlich gesehen haben und analysiert haben, dass da einiges geht gegen die Bayern, vor allem zu Hause. Und dementsprechend werden die richtig Gas geben, werden richtig unbequem sein, werden pressen, werden laufen, werden drücken, werden an sich glauben. Und deswegen glaube ich, werden wir ein wildes Spiel bekommen, in dem ja, Tore hüben wie drüben fallen.
Ja, also das ist tatsächlich auch der Punkt. Man kann, glaube ich, schon damit rechnen, dass gerade Salzburg mit diesem Umschaltspiel, mit einem Adeyemi und den anderen Spielern, die eben auch genau für diese Kontersituation stehen, die wackelige Bayern-Verteidigung schon herausfordern werden. Und ich glaube, tatsächlich fast überraschend für mich, weil man da auch durchaus mal niedrigere Quoten sieht bei solchen Aufeinandertreffen, dass man bis zu 1,7er Quoten auf beide Teams Treffen bekommt, weil das ist für mich auch fast gesetzt, muss ich ehrlich sagen, nach den letzten Auftritten der Münchner, die ja nicht mal mehr die beste Defensive der Bundesliga beisteuern. Nach diesem Wochenende hat sich das geändert. Ich glaube schon, dass Salzburg da auch die Mittel hat, sie zu verwunden. Ich sehe halt Bayern klar als trotzdem klaren Favorit, also ein Ausscheiden über beide Spiele hinweg wäre ein Skandal aus Münchner Sicht und für mich auch eine sehr, sehr große Überraschung immer noch. Da zweifle ich auch nicht dran, weil man mal einen sehr schlechten Tag in Bochum hatte und da vielleicht auch, Kimmich hat es ja zum Beispiel auch nach dem Spiel angesprochen, vielleicht auch den Gegner nicht hundertprozentig ernst nimmt tatsächlich in solchen Situationen. Ich glaube, bei der Champions League und in der Champions League wird das nicht passieren. Ich glaube aber trotzdem, man wird eben seine zwei, drei Treffer brauchen, um Salzburg zu besiegen, auch in diesem Spiel. Denn einen wird man auch kassieren. Also beide Teams treffen erstmal für mich, der absolut naheliegende Tipp. Ja. Ansonsten natürlich auch erstmal bei Bayern vom Gefühl her, Bayern 1,3er-Quote im Dreiweg, vielleicht gucken wir mal aufs Handicap, davon würde ich mich auch eher fernhalten, weil ja, man muss auch erstmal die Gegentore dann wieder ausgleichen, um den Handicap-Tipp noch zu schaffen. Ne?
Ja, tatsächlich, halte ich mich auch sehr fern vom Handicap diesmal, auch vom Tipp auf die Bayern halte ich mich fern, um ehrlich zu sagen, also die Quote ist ja eh nicht lukrativ, ne? 1,36 im Schnitt, aber auch vom Gefühl her völlig losgelöst von Quoten, das ist kein Selbstläufer für mich. Natürlich wirkt dieses 4:2 bei uns in der Wahrnehmung noch nach. Das Spiel war ja erst vor 2-3 Tagen. Aber auch bei den Bayern-Spielern wird es nachwirken. Das Interview von Kimmich alleine, ne, das war ja ziemlich krachend. Also so geht es nicht weiter und ne, stimmte der Einsatz nicht, etc., etc., was da seine Aussagen waren. Und deswegen, es würde mich nicht überraschen, wenn Salzburg hier, ich hätte fast gesagt, einen Punkt mitnimmt. Nee, ist ja natürlich ein Champions-League-K.O.-Spiel. Also sprich, das Remis holt. Und die Bayern so dermaßen ärgert, dass eben
also da
nicht nur, dass der Tore. Tatsächlich.
Ja, ich glaube, okay, das geht nicht zusammen mit dem Selbstverständnis der besten Spieler von Bayern München, dass du nach diesem Spiel in Bochum das nächste Spiel auch nicht gewinnst. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also man kennt das ja, wenn man die Bayern anstachelt und tatsächlich sehe ich sie da. Das haben sie so oft bewiesen, dass dieses Selbstverständnis so da ist, dass ich schon sehr, sehr fest davon ausgehe, dass man am Ende hier die 3 Punkte mitnimmt.
Ja, völlig legitim. Mich würde es einfach nicht überraschen, wenn Salzburg hier ein 1-1, 2-2 holt. Aber grundsätzlich, ne, gibt spannende Quoten, spannende Tipps. Wenn man sagt, Bayern gewinnt und beide treffen, was ja dann dein offensichtlicher Tipp ist, genau. 2,50 bei WeWin ist auch eine lukrative Quote. Super lukrativ wird es für diejenigen, die Salzburg hier eine Bochumer Leistung zutrauen. Salzburg gewinnt und beide treffen. 11,50. Da schlackere ich ein bisschen mit den Ohren ob dieser Quote, denn Bochum hat gezeigt, alles ist möglich.
Ja, wie gesagt, ich glaube, zweimal in Folge ist gegen Bayern München tatsächlich gar nichts möglich, außer du bist Real Madrid in deiner Prime oder so. Aber abwarten. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Damit haben wir ja auch tatsächlich die erste deutsche Mannschaft in dieser Europapokalwoche besprochen. 2 Folgen auch noch. Wir haben jetzt nämlich, machen wir den Sprung, das waren alle 4 Champions League Partien, über die wir heute sprechen wollten. Und wir nehmen nochmal den kleinen Bruder quasi mit, die Euroleague. Da sind ja auch noch mehr deutsche Mannschaften unterwegs, Leipzig und Dortmund. Wir werden über beide sprechen, beide spielen diese Woche. Bevor wir das machen und uns auf diese beiden deutschen Teams konzentrieren, wollen wir aber auch nochmal für dich, Alex, den Blick auf dein Barca werfen, denn die müssen gegen Napoli ran und damit, würde ich sagen, liefern sie auch, also unabhängig davon, ob du gerne über Barca reden willst oder nicht, ist es tatsächlich vielleicht eines der attraktivsten Spiele vom Namen her und klingt auch fast mehr nach Champions League noch, also das wollen wir auf jeden Fall deswegen nicht ganz untergehen lassen. Barca gegen Napoli in Barcelona das Hinspiel. Und die große Frage, ob Barca dann doch nochmal auf einen Titel zusteuert in dieser Saison.
Ja, klingt nur noch nicht nur fast nach Champions League, es klingt sehr stark nach Champions League grundsätzlich, denn Barcelona, ne? Ja, das hat schon geschmerzt, da nicht mehr in der Champions League zu spielen. Und auch Napoli, die sind aktuell ja auch Dritter in Italien, also auch wieder auf absolutem Champions League-Kurs. Das könnte auch ein Achtelfinale Champions League sein. War es ja letztes Jahr, letztes oder vorletztes, gab es ja just dieses Achtelfinale, wenn ich mich nicht täusche, in der Champions League. Ich glaube, vorletztes Jahr war es. Ja. Vorletztes Jahr, richtig. Jo, von daher, es klingt nach Champions League und es wird auch Champions League-ig von der Schwierigkeit aus Sicht des FC Barcelona. Also für mich viel schwereres Los als das kann es für den FC Barcelona gar nicht geben. Und deswegen sind sie zwar natürlich Favorit, denn sie spielen zu Hause im Camp Nou, aber eben nur knapp. Also sprich 1,95er Quoten sprechen ja auch schon eine recht deutliche Sprache, denn klar, sie werden favorisiert, aber es kann schon haarig und zittrig und eng werden, denke ich.
Absolut. Ich sehe Barca tatsächlich in diesem Spiel auch schon ganz schön in der Bringschuld, weil ich glaube, das Auswärtsspiel dann, das wird wirklich schwer und wir reden ja eben nicht über das 2010er Barca gerade, das muss man sich auch nun mal immer noch eingestehen. Also ich glaube schon, dass auch jedem bei Barca sehr bewusst ist, dass dieses Hinspiel im Camp Nou das Spiel ist, was man auf jeden Fall gewinnen muss. Also alles andere als 3 Punkte in diesem Aufeinandertreffen könnten schon sehr schnell Richtung nächsten großen Rückschlag führen. Und man hat ja gerade im Winter jetzt auch nochmal personell nachgelegt. Man macht sich Hoffnung, dass man ja doch nochmal wieder besser in die Spur kommt und dass dieser Umbau vielleicht dann doch ein bisschen schneller klappt oder zumindest, dass die ersten Erfolge relativ schnell wieder folgen können, nachdem im letzten Sommer alles sehr, sehr trist aussah. Da ist die Euroleague natürlich erstens eine gute Gelegenheit, aber auch eine große Gefahr mit so einem schweren Gegner wie eben dem SSC Napoli jetzt. Und deswegen glaube ich schon, dass da auch eine Menge Druck aus Barca sich drauf liegt. Du kannst mir natürlich jederzeit widersprechen, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck.
Nee, es ist nochmal der schwerstmögliche Gegner, den du hättest jetzt in diesem, es ist ja eine Playoff-Runde offiziell, ne? In dieser Playoff-Runde ziehen hättest können. Von daher super, super schwer. Ja, du musst natürlich dein Heimspiel gewinnen. Du weißt aber, Rückspiel in Neapel, also selbst wenn du ein 2-1 holst, kann das nicht reichen, denn klar, auswärts Torregel gibt es nicht mehr, also mit dem 1-0 wärst du nicht automatisch raus, aber du weißt natürlich, boah, je knapper es wird, desto schwerer wird es. Und ich fürchte aber, es wird knapp und zwar in beiden Spielen. Also ich glaube, wir reden hier wirklich von mehr oder minder Spielen auf Augenhöhe, wo diese eine Szene womöglich den Unterschied ausmacht, also auf beiden Seiten den Unterschied ausmachen kann. Sprich 2-1-0-1, 2-1-1-0, sowas könnte ich mir in beiden Spielen gut vorstellen. Also das wird kein Selbstläufer und die Quote ist irgendwo auch berechtigt. Camp Nou ist Barca immer Favorit, vor allem sie haben sich stabilisiert, aber nicht so sehr, dass es ein Selbstläufer wird oder dass man sagt, ja, der Favorit wird das gewinnen, denn am Wochenende gab es beispielsweise nur ein 2-2 im Derby in Barcelona gegen Espanyol. Aber das 2-2 hat Luke de Jong in der 96. Minute erst herbeigeköpft. Also das allein zeigt schon auf, ne? Barca ist besser unter Xavi zuletzt, holt mehr Punkte, aber ist alles andere als unbesiegbar und muss immer wieder um die Punkte auch kämpfen und ja, holt sie gerade so mit Ach und Krach und deswegen, das wird enorm schwer. Also ich neige natürlich zum Heimsiegtipp, aber eher einem super knappen.
Ja, kann ich nachvollziehen und ich schließe mich auch an, ich neige auch zum Heimsiegtipp. Ich glaube am Ende, dass der Hausherr hier knapp die 3 Punkte behalten will und dass dann eben auch noch nicht alles entschieden ist und da ja vielleicht dann doch auch die Tordifferenz ohne Auswärtstore dann sehr schnell entscheiden werden könnte, wie das Spiel dann in Neapel läuft. Ich glaube schon, dass man, also irgendwie habe ich das Gefühl, auch natürlich, weil ich fast Zweierquote auf die Heimmannschaft nicht komplett uninteressant finde, dass sich ja mein Tipp da im Dreiweg tatsächlich bei Barca irgendwie bewegt am Ende.
Ja, nochmal, zu Hause unter Xavi sollte Barca gewinnen, muss gewinnen, denn alles andere wäre eine Enttäuschung. Aber wir reden wieder von so einer engen Kiste, wo ich erneut auf so eine schöne Kombi blicke, wie Barca gewinnt und beide treffen, 3,40. Das ist einfach, finde ich, irgendwo das Naheliegendste, dass er eben dann, ne, 2-1 beispielsweise. Wenn es gut läuft, dann 3-1, aber es ist schwer vorstellbar, dass sie wieder zu Null spielen, weil das können sie einfach nicht gut. Plus sie haben ein bisschen Verletzungsprobleme auch hinten. Also Araujo ist aktuell verletzt. Eric Garcia hat sich nicht gut angestellt. Also sie sind hinten sowieso immer wackelig. Deswegen Gegentor würde mich kein Stück überraschen. Am Ende sollten sie aber zumindest das eine Tor besser sein. Also Barca gewinnt, beide treffen 3,40. Der Tipp lächelt mich schon stark an. Oder eben der andere ist, Barca gewinnt over 2,5. Das macht auch Sinn. Da ist ja das 2:1 dann auch inkludiert als Tipp. Also so in die Richtung. Heimsieg mit Gegentor und sehr knapp.
Ja. Würde ich mich anschließen, wie gesagt, tendiere ich auch so ein bisschen in diese Richtung, dass Barca da dann am Ende knapp die 3 Punkte behält. Und jetzt kommen wir zu den beiden deutschen Mannschaften, die noch europäisch unterwegs sein werden in der Euroleague. Das ist als erstes Borussia Dortmund, eine Mannschaft, die in Pokalwettbewerben in dieser Saison durchweg enttäuscht hat bis jetzt. Und die müssen gegen die Rangers ran. Also auch so ein bisschen tatsächlich die Frage, ob man es mal schafft, auch positive Akzente in so einem K.O.-Wettbewerb zu setzen. Man ist gegen Pauli, DFB-Pokal ausgeschieden, in der machbaren Gruppe. In der Champions League hat man nicht mal die Gruppenphase überstanden. Deswegen ist man ja jetzt in der Euroleague unterwegs. Und auch die Rangers, natürlich eine Mannschaft, die, was die individuelle Qualität angeht, was die Qualität des Teams angeht, eigentlich deutlich der unterlegene Part in diesem Duell ist. Also man sieht ja auch bei den Quoten, wir haben 8er-Quoten auf die Rangers und 1-3er, 1-4er-Quoten auf Dortmund, da ist die Favoritenrolle klar verteilt. Andererseits, ja, schon vom Klang her würde ich sagen, passt es sehr in die Dortmunder Saison, wenn man hier auch mal was liegen lässt.
Ja, es würde irgendwo passen, aber es würde mich stark überraschen. Also der Sieg gegen Union jetzt, der muss dem BVB einfach so viel Selbstbewusstsein geben, so viel Auftrieb, dass man da nichts anbrennen lässt. Also 1,38er-Quote ist ja auch irgendwo bezeichnend. Du hast das Heimspiel, da muss ein souveräner Sieg her, finde ich. Also da bin ich jetzt nicht mehr so skeptisch wie bei den anderen.
Natürlich
Spielen.
Muss der her, aber du musst auch gegen Pauli gewinnen. So. Und beim BVB...
Heim und auswärts ist für mich dann auch trotzdem nochmal ein Unterschied. Auch wenn ich natürlich weiß, dass sie zu Hause gegen Leverkusen richtig einen auf die Mütze bekommen haben. Aber grundsätzlich ist sowas ja eher eine Anomalie. Beim BVB.
Der BVB
zu Hause
muss sich natürlich
Macht.
Ein bisschen selber schlagen in diesem Aufeinandertreffen, ne? Weil die Rangers schon ein ganzes Stück weit weg sind. Wie gesagt, was die Qualität in egal welchem Bereich angeht. Aber ich finde schon, Dortmund hat sich das redlich verdient und das ist eben auch nicht unbedingt das beste Zeugnis, was man im Verein ausstellen kann, dass man vor keinem Spiel sicher sagen kann, die werden jetzt einfach mal souverän das abliefern, was sie abliefern müssen. Weil wir ja auch gerade bei der Defensive darüber reden, über eine Mannschaft, die es eigentlich immer schafft, sich auf fast schon Slapstick-Art erstmal in den Rückstand zu bringen oder zumindest in eine unbequeme Situation. Also Dortmund ist für mich keine Mannschaft, der ich zugestehe, mit den Leistungen, egal in welchen Spielen. Ich sehe Dortmund in dieser Saison nicht als Mannschaft, der ich einfach mein hundertprozentiges Vertrauen mitgebe und sage, der Favorit macht das hier ganz in Ruhe. Ich finde nicht, dass sie diese Stabilität jemals bewiesen haben.
Weiß ich nicht. Es ist ja nochmal, es ist trotzdem Heimspiel und macht das Ganze in Ruhe. Warum sollen sie nicht 2-0 oder 3-0 oder 3-1 gewinnen? Also alles andere wird mich auch ein bisschen überraschen, um ehrlich zu sein. Denn das sind so die Ergebnisse, mit denen ich rechne. Also sprich, es sollte schon souverän werden. Das heißt jetzt nicht, dass sie hier die Rangers 5-0 wegfiedeln. Kann natürlich immer sein, wenn sie sich in Rausch spielen. Aber ich tendiere eher zu einem souveränen Heimsieg im Sinne von 2-0, 3-0, 3-1. Und das bringt mich ja dann automatisch natürlich zum Blick auf die Handicap-Quoten, denn da gibt es 2er-Quoten und die lächeln mich schon ein bisschen an, um ehrlich zu sein.
Ja, ich tendiere mehr zu dem beide Teams treffen, ja. Also, dass dieses Dortmund 2 Spiele ohne Gegentor bleibt, ist sehr schwer vorstellbar. Deswegen ja. 1,8er, 1,9er-Quoten auf beide Teams treffen. Und natürlich ist der Sieg für Dortmund immer noch die wahrscheinlichste Variante, aber ein 3-1, 2-1 hört sich für mich beides realistischer an, wenn man gesehen hat, wie Dortmund verteidigt und wie schwer sie sich das Leben selber machen, als um vielleicht das 2-0. So, deswegen tendiere ich da eher zu den beide Teams treffen Ja-Tipps.
Also in einer Gruppe, man sollte auch nicht vergessen, wo die Rangers herkommen, ne? Waren Zweiter in der Gruppe A in der Vorrunde hinter Lyon, die alles dominiert haben, sind mit Ach und Krach mit 8 Punkten weitergekommen. Bei 2 Siegen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen in einer Gruppe mit Sparta Prag und Brøndby. So. Also das ist eher die Kragenweite der Rangers, ne? 4 der 6 Spiele nicht gewonnen in einer Gruppe mit Sparta und Brøndby. Also natürlich ist der BVB der Favorit und deswegen, wenn sie zu Hause spielen, tippe ich natürlich auf ein legeres 2-0, 3-0, 3-1. Also alles andere wird mich überraschen. Ich finde die Rangers so stark, sollte man sie auch nie reden.
Nö, aber ich sehe sie schon auf Pauli-Niveau. Und das ist ja zu viel für Schwarz-Gelb. Also in gewissen Situationen. Mhm.
Na gut, wir
Deswegen.
warten es ab, wir warten es ab.
Ja, ich, wie gesagt, Dortmund ist jetzt, finde ich, nicht in diesem Jahr eine Mannschaft, die ich irgendwie so zugestehe, dass sie ihre Favoritenrolle immer souverän ausfüllen können. Deswegen bin ich da einfach vorsichtig, weil ich schon irgendwie in dieser Mannschaft auch in diesem Jahr angelegt sehe, dass Enttäuschungen durchaus möglich sind und auch überraschende Enttäuschungen. Deswegen halte ich mich einfach, was so Dreiweg und Handicaps angeht, was Dortmund angeht, generell zurück. Würde aber sagen, das soll uns nicht weiter runterziehen, was da abgeliefert wird, sondern wir gehen weiter zum letzten Spiel in unserer Besprechung, zur zweiten deutschen Mannschaft, die in der Euroleague noch aktiv ist. Das ist Leipzig und die müssen wieder gegen die Spanierin Real Sociedad, heißt der Gegner, und damit auch eine Mannschaft, wo du sicherlich wieder ein bisschen mehr uns noch erzählen kannst, was da auf Leipzig genau zukommt.
Ja, ich glaube, einiges kommt auf Leipzig zu. Das ist tatsächlich auch, wird übersehen bei dieser Riege der tollen Spiele, aber ist für mich auch ein richtig, richtig spannendes Spiel, wenn auch nicht zwingend Kategorie 1A. Also es klingt nicht wie PSG Real oder wie Inter gegen Liverpool, aber es ist ein, glaube ich, ein tolles Fußballspiel zwischen sehr, sehr starken Mannschaften, die sich auf Augenhöhe befinden aktuell. Also auch tabellarisch allein schon. Ich glaube, Real Sociedad ist Sechster in Spanien und Leipzig ist jetzt gerade auf Rang 4 gesprungen in der Bundesliga, wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich die Tabelle nicht völlig falsch im Kopf habe. Also irgendwo leistungstechnisch, glaube ich, befinden wir uns auf Augenhöhe und die Paarung an sich verspricht deswegen für mich sehr, sehr viel Spannung zwischen zwei Mannschaften, die sehr gerne mit Ball agieren, die offensiv spielen. Also ich freue mich persönlich sehr und ich glaube, für beide Mannschaften wird das kein Selbstläufer. Grundsätzlich logisch, wenn man sich auf Augenhöhe duelliert. Also wird spannend, glaube ich, tatsächlich.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es da durchaus spannend wird. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen, sagen wir mal, positiver gestimmt, was die Leipziger angeht, nach den letzten Leistungen. Finde schon, dass man da unter Tedesco auf ein deutlich besseres Team wieder blickt. Und ja, was ich bei Leipzig halt in diesen, sagen wir mal, K.O.-Spielen schon sehe, ist eben auch, dass du ein, zwei Spieler, allen voran mit Christopher Nkunku jetzt in dieser Saison Spieler hast, der für diesen ganz besonderen Moment sorgen kann. Also so ein knapper Leipzig-Sieg, der könnte für mich eben sehr gut auch seine Handschrift tragen, einfach mit Einzelaktion, einfach ein unberechenbarer Spieler an guten Tagen oder in guten Situationen. Und deswegen finde ich gerade im Heimspiel tatsächlich diese 1,9er-Quote auch auf die Leipziger nicht uninteressant auf den ersten Blick. Einfach weil ich sie da, ja gerade Nkunku, aber auch ein André Silva, der an guten Tagen eben einfach das Tor macht, wenn es sein muss. Also ich sehe sie da individuell vielleicht tatsächlich noch diesen kleinen Schritt vorne und tendiere deswegen auch auf den Tipp auf Leipzig hin.
Naja, das muss auch der Anspruch sein von Leipzig. Also der Heimsieg ist, so schwer der Gegner ist, der muss natürlich irgendwo Pflicht sein. Denn ich glaube, im Anoeta, im Rückspiel, wird es richtig haarig. Also natürlich musst du da mit dem Sieg im Gepäck ins Baskenland fahren. Und die individuelle Klasse ist, glaube ich, natürlich bei Leipzig schon höher. Also Nkunku, Olmo alleine, die beiden haben zuletzt zweimal, finde ich, so, so gut harmoniert. Auch in München fand ich es toll mit Silva vorne drin. Also dieses Dreieck, dieses Angriffsdreieck der Roten Bullen gefällt mir spielerisch, technisch so, so gut, dass ich schon dazu neige, dass ich sage, grundsätzlich ist Leipzig den Ticken favorisiert, zeigen ja auch die Quoten, aber die 1,90 spricht ja auch irgendwo Bände. Ne? Also wenn sie bei 1,50, 1,60 wären, hättest du einen glasklaren Favoriten. So hat man einen Favoriten, der gewinnen sollte, aber in einem eher engen Spiel. Und davon gehe ich dann tatsächlich auch aus.
Ja, das macht es natürlich aber auch, wenn man sagt, sie gewinnt es trotzdem bei der Quote da lukrativer, als wenn es eine 1,3er-Quote wäre oder so, dass man hier im Dreiweg tatsächlich die 1,9er-Quoten mitbekommt. Ich gehe davon aus, dass Leipzig den Weg unter Tedesco fortsetzt und sehe tatsächlich auch diesen Trainerwechsel für K.O.-Runden und für eben diesen Pokal jetzt, für diesen Pokalweg auch als großen Vorteil, weil Tedesco eben auch einfach Pragmatiker sein kann, ne? Also genau das, was man bei Marsch ja auch öfter schon kritisiert hat und was für mich auch schwer vorstellbar ist, dass er seine komplette Spielidee dann für ein wichtiges Spiel nochmal anpasst, um irgendwie in die nächste Runde einzuziehen, weil am Ende nur das Ergebnis zählt. Das ist für mich tatsächlich bei Tedesco sehr gut vorstellbar, dass er da in der Lage ist, diese Anpassung zu machen und die auch der Mannschaft nahezubringen. Im Moment scheint das Verhältnis zwischen ihm und der Mannschaft ja auch sehr, sehr gut zu passen. Deswegen, ja, am Ende Leipzig für mich der leichte Favorit und die Quote absolut spannend genug, um hier im Dreiweg zu bleiben für mich.
Ja, gehe ich tatsächlich auch mit, vor allem, weil sich Real Sociedad in der Fremde auch immer wieder schwer tut. In La Liga nur 4 der 11 Auswärtsspiele gewonnen. Das ist für einen, ne, vermeintlichen EL-CL-Aspiranten ein bisschen dünn. Gleiches gilt ja übrigens auch für Leipzig auch. Die tun sich in der Fremde auch schwer in der Bundesliga. Sprich, das Rückspiel verspricht dann erst recht Spannung. Aber zu Hause in Leipzig muss der Anspruch sein, dass du dieses Spiel gewinnst. Es muss aber nicht klar werden. Also ich bin da auch wieder eher bei so einem so 2-1 in die Richtung oder vielleicht sogar ein 1-0, weil Real Sociedad sich einfach mit dem Toreschießen ein bisschen schwer tut. Aber unterm Strich finde ich in dem Fall tatsächlich die 1,90 im Dreiweg auch so lukrativ, dass ich nicht zwingend weitersuchen möchte.
Das ist doch schon ein ganz gutes Schlusswort für diese Folge mit Gast, mit klangvollen Spielen, mit Champions League, mit Euroleague unter der Woche. Das war unser Blick auf insgesamt 7 Partien. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, auch wenn es gerade am Anfang vielleicht ein leicht anderer Ablauf war, aber so ein bisschen Abwechslung tut ja ganz gut. Ich glaube, ich spreche für uns beide und wenn ich sage, das hat uns auf jeden Fall auch mal Spaß gemacht. So.
Absolut.
Und wer aber sich auch auf den nächsten Klassiker unter den Talk und Tipps Folgen freut, der muss nicht lange warten. Am Donnerstag blicken wir beiden natürlich wieder gemeinsam auf die nächsten Ligaspiele am Wochenende. Also eine kurze doppelte Talk und Tipps Woche für alle Hörerinnen und Hörer. Und ja, deswegen können wir eigentlich auch nur kurz Tschüss sagen, denn wir hören uns schon ganz bald wieder.
So, bis Donnerstag und wir freuen uns auf spannende internationale Spiele. Ich glaube, wir haben ein schönes Package hier geschnürt. Ich bin wirklich gespannt. PSG Real, da habe ich Bock drauf. Ob ich auf Barca Napoli Bock habe?
Also ich kann schon mal sagen,
Ehrfurcht etwas größer.
Auf Dortmund Rangers habe ich nicht so Bock. Aber wir werden sehen, was am Ende draus wird. Danke wie immer fürs Einschalten und wir hören uns bald wieder, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ciao.